Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, das geht wie vieles heutzutage unter die Haut. Vielen Dank, Christoph Heinemann. Viele Menschen fragen sich ja, was mit ihrer Heimat gerade geschieht, wie es wohl weitergeht mit dem eigenen Land und mit den Nachbarstaaten und der ganzen Welt. Darüber wollen wir auch heute reden im zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. Und ehe wir dann ab 12.10 Uhr eine weltweite Schaltung vornehmen und uns über die Befindlichkeiten der Menschen in aller Welt berichten, lassen. Bleiben wir zunächst in Deutschland, dann gehen wir nach Russland. Herzlich willkommen.
Dein Gesicht, das spiegelt sich in Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, ich kein zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich trag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Du und ich, nachts allein im Neonlicht, und manchmal tanze ich mit dir. Komm, tu nicht so, ich kenn dich in- und auswendig, und du weißt viel zu viel von mir. Bist du laut, mal bist du leise, müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich fern oder eiskalt sein. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich kein zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich sag dich immer,
der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk gleich an der Autobahnausfahrt Freienbrink, also dort, wo für den Autobauer Tesla der erste Abschnitt der Baumrodungen fertiggestellt ist. Dort im Wald bei Grünheide war zu DDR-Zeiten die Stasi aktiv. Dort finden sich auch letzte Spuren einer geheimen Siedlung, wo vor über 30 Jahren Westpost geplündert und Briefe geöffnet worden sein sollen. Der Heimatverein Grünheide hat die Vergangenheit in den letzten Jahren versucht aufzuarbeiten. Und dorthin gehen wir für ein paar Minuten. Götz Gerson, mein Kollege, ist dort gewesen.
Bis heute behaupten manche, dass es diese Siedlung nie gegeben habe. Doch im Wald bei Grünheide finden sich noch Spuren dieses hochgeheimen Stasi-Objekts. Aber die werden eliminiert sein, wenn die Tesla-Fabrik dort zu produzieren beginnt. Bis vor 30 Jahren war nicht einmal die Abfahrt der A10 bei Freienbrink auf dem östlichen Berliner Ring für normale DDR-Autofahrer zugänglich. Was dahinter passierte, dass es überhaupt eine Infrastruktur in diesem Waldstück gab, das sollte keiner erfahren. Erst vor 2 Jahren haben Mitglieder des örtlichen Heimatvereines damit begonnen, die streng geheim gehaltene Geschichte zu erforschen.
Das ist ja an dieser Strecke Berlin-Frankfurt-Oder. Und das war ja alles Sperrgebiet. Was die nun transportiert haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das ja das Zentrallager von der Stasi. Und die haben Militärtechnik dort gehabt, und aber auch andere Ausrüstungsgegenstände.
Der Grünheider Lothar Runge vom Heimatverein. Er und seine Mitstreiter haben unter anderem herausgefunden, dass in einer riesigen Halle Postkontrollen stattgefunden haben sollen. Aber was heißt eigentlich Postkontrollen?
Die größte Postraubstelle oder Paketraubstelle ist hier entstanden, wo man Irrläufer von Paketen, der kam in der DDR an und dann in den Bezirken wurden die dann aussortiert und sind dann alle hier nach Grünheide gekommen. In Grünheide wurden sie dann sortiert nach allen möglichen Waren und die Waren sind dann nach Wandlitz gegangen, beziehungsweise auch in Shops von der Stasi.
Die Reste der geplünderten Pakete wurden offenbar verbrannt. Zeitzeugen berichteten direkt nach der Wende von Aussagen eines Schornsteinfegers, dass er in Freienbrink verstopfte Schornsteine gereinigt habe. Hinzu kamen Lager für Militärgüter und den Besitz ausgereister DDR-Bürger. Weit über 500 Menschen sollen hier gearbeitet haben. Beim Heimatverein geht man davon aus, dass das Ministerium für Staatssicherheit der größte Arbeitgeber in Grünheide und Umgebung war. Das könnte einen Rückschluss darauf geben, warum so viele Menschen im Angesicht eines Mikrofones abwinken. Und noch etwas haben die Vereinsmitglieder herausgefunden.
Da ist ein kleines Gebiet, da hat man gesagt, da sind RAF-Terroristen ausgebildet worden. Das war eine kleine Bungalow-Siedlung mit 7 Bungalows unterkellert, mit Garage und dann Werkstätten noch dazu und ein Wirtschaftsgebäude. Denn das Interessante ist, wir wollten uns das dann angucken, da war alles weg. Wir haben dann nur anhand von Luftaufnahmen dann feststellen können, aha, da ist neu aufgeforstet worden. Dann haben wir das uns angeguckt und haben gesehen, aha, hier sind noch ein paar Zaunpfeiler und Elektrokasten und so ein paar Fundamentreste und alles schön neu aufgeforstet. Ja.
Sogar Hundezwinger gab es, die wurden später von der Gemeinde übernommen. Fluchttrabis aus Ungarn sind zum Beispiel zurückgebracht worden und in Freienbrink gesammelt worden.
Die sind alle hier nach Freienbrink gekommen und da gibt es unterschiedliche Zahlen. Der eine sagt 2000, der andere sagt 3000. Also in dem Bereich ungefähr bewegt sich das. Die sind dann hierher gekommen, sollten dann verkauft werden und so weiter. Aber wer wollte nachher noch einen Trabi kaufen?
Heute gibt es nur noch wenige Hinweise darauf, dass in dem Wald tatsächlich eine geheime Siedlung stand. In kommunalen Unterlagen vom April 1990 werden immerhin 15 Grünheider Stasi-Immobilien genannt. Fotos hatte damals niemand gemacht. Während der Runde Tisch 1990 noch diskutierte, wie man die Siedlung nachnutzen könne, wurde sie plötzlich abgerissen und durch junge Bäume ersetzt. Diese sind nun zu einer Kiefernplantage herangewachsen und werden für Tesla gerodet. Also kein schöner Wald wird abgeholzt, sondern Naturholz wird geerntet. Wer nun von lauter Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsmusik überfordert ist, dem sei ein Spaziergang zum Haus von Robert Havemann empfohlen, dem bekannten Gegner des Nationalsozialismus und Regimekritiker der DDR.
In der Heimatstube, da haben wir ja eine Tafel, wo wir das ganze Leben von Robert Havemann aufgezeigt haben, mit allen Facetten, die es so gab. Und er hat ja hier in Grünheide gewohnt, ist hier gestorben und ist auch beigesetzt worden hier auf dem Friedhof. Da gibt es also die Grabstätte, die man sich ansehen kann, und in Altbuchhaus in der Burgwaldstraße, wo er gewohnt hat. Das Haus ist unverändert eigentlich, äußerlich, und da steht auch noch Robert Havemann dran.
Höchste Zeit also für einen Spaziergang zur weiteren Spurensicherung.
Thank you.
Götz Gerson für uns. Das Gebiet Kaliningrad, das zu Russland gehört, bildete bis 1945 den nördlichsten Teil Ostpreußens. Die Region unterscheidet sich von anderen russischen Regionen nicht allein durch seine Lage als Exklave umgeben von Litauen und Polen, sondern auch durch sein architektonisches Erbe. Während in Kaliningrad, also dem früheren Königsberg, nur wenige historische Gebäude, Krieg und Sozialismus überstanden, gibt es in den Dörfern noch so manchen Schatz. Zum Beispiel in Nisowje, dem früheren Waldau. Knapp 15 Kilometer Luftlinie östlich des Kaliningrader Doms hat das Schloss Waldau die Zeiten überdauert. Seine Grundfesten wurden vor 750 Jahren gebaut. Der Anlage wieder Leben einzuhauchen, hat sich eine russische Familie zur Lebensaufgabe gemacht. Alle beteiligen sich, die Eltern und ihre Kinder. Mit viel Handarbeit, Schritt für Schritt haben sie angefangen, das Abenteuer Restauration eines Schlosses zu bewältigen und haben dabei schon viele Entdeckungen gemacht. Tirko Gries, unser Russland-Korrespondent.
An den Stirnseiten des tonnenförmigen Kellergewölbes flackern Kerzen. In ihrem huschenden Lichtschein sind jahrhundertealte Ziegel zu erkennen. Die Gewölbedecke ist auch für große Menschen hoch genug, um unter ihr aufrecht stehen zu können. Die Luft hier unten ist kühl und es riecht überraschend wenig muffig. An einer der beiden Stirnseiten steht Saveli mit einer Laterne. Er ist 13 Jahre alt und trägt einen weiten, grün-grauen Stoffumhang. Herzlich willkommen im Mittelalter, begrüßt er den Gast unter der Erde und schiebt gleich beruhigend hinterher. Im Kellergewölbe des Schlosses von Waldau wurde zu keiner Zeit gefoltert. Es gab keine Bestrafungen. Na, es gab sie schon, aber nur für Tiere, weil dieses Gewölbe nur der Aufbewahrung von Lebensmitteln, Wein, Bier, Essig und der Arbeit von Heilern diente. Saveli ist der älteste Sohn der Familie Sarokin. Dieses Gewölbe, in dem wir gerade sind, ist leider der einzige Teil, der seit 1264 nicht mehr angerührt wurde. Denn über diesem Teil hier befindet sich einfach das meiste Gewicht, weshalb es nicht umgebaut wurde. Was für ein Glück! Er deutet auf den Boden aus Kopfsteinpflaster. Auf ihm ruhten früher Fässer mit alkoholischem Inhalt. Das waren ungefähr 250 Liter Fässer. Aber es gab auch ein Fass mit 700 Litern Fassungsvermögen, das an dieser Stelle stand. Dieses Fass war für die erstklassigste Weinsorte, die hier hergestellt wurde. Leider hat dieses Fass bis in unsere Zeit nicht überlebt, aber auf dem Boden hier war noch der Abdruck der Ornamente zu erkennen. Das Schloss Waldau lag geografisch günstig an einer wichtigen Zollstelle, der Händler kaum ausweichen konnten. Die Einnahmen sollen erheblich gewesen sein. Doch die Geschichte des Schlosses, seiner Einrichtung und des Lebens in ihm zu rekonstruieren, ist heute schwierig, weil es kaum Dokumente gibt. Das meiste stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Aber für die Zeit davor? Für Saveli und seine Familie ist das nun erst recht ein Ansporn. Für die Rekonstruktion des einen Fasses zum Beispiel, neben dem der 13-Jährige nun im Kerzenschein steht, haben sie fachmännischen Rat aus Kaliningrad und Moskau hinzugezogen. Und eines stimmt historisch sicher auch. Hier unten war und ist man nie ganz allein. Savelis Blick fällt auf eine unscheinbare Ritze im Mauerwerk. Im Mittelalter schon lebten und auch heute noch leben hier im Gewölbe Fledermäuse. Hier, die ist zum Beispiel praktisch handzahm, hat überhaupt keine Angst. Sie ist männlich und heißt Wovchik. Wovchik hängt bewegungslos in mittlerer Höhe, gut zu sehen im Kerzenschein. Winterschlaf. Etwa drei weitere Fledermäuse warten hier unten noch auf den Frühling. Auch ohne den Schein der Kerzen wird es nicht ganz dunkel im Gewölbe, denn ein wenig Tageslicht fällt durch die kleinen Licht- und Lüftungsdurchbrüche herein. Ihnen ist zu verdanken, dass hier unten seit Jahrhunderten immer neue, frische Luft zirkuliert. Wir steigen die Treppenstufen hinauf und treten vor der breiten Frontfassade des Schlosses Waldau ins Freie. Die ist arg mitgenommen vom Lauf der Zeit, ihr Ocker leuchtet nicht mehr und wo die Wände feucht wurden, wächst nun grünes Moos. Heute stehen von der gesamten Anlage noch der Süd- und der Westflügel. Doch fallen von außen bereits zwei prägnante, frische Farben ins Auge, die die neue Zeit symbolisieren. Es sind der Haupteingang, dessen drei Rundbögen in sauberem Weiß leuchten, und die gedeckt roten neuen Dachziegel. Die halten das Schloss nun immerhin trocken. Die Verwandlung des Schlosses begann, als die Familie Sorokin vor 6 Jahren zum ersten Mal an ähnlicher Stelle stand. Ich lerne Nadjezda kennen, Savelis Mutter, die einen Mittagsspaziergang unternommen hat. Im Kinderwagen schiebt sie Jelena, die Jüngste, gerade 2,5 Monate alt. Die Schlossprinzessin, wie sie sie nennen, schläft. Nadjezda und ihr Mann Sergej stammen aus Südrussland, aus der Stadt Bjelgorod, fast 1200 Kilometer entfernt. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie mit dem Handel von biologisch hergestelltem Tierfutter und hatten vor 6 Jahren in der Gegend von Kaliningrad beruflich zu tun. Aus Neugier folgten sie einem Hinweisschild an der Straße zum Schloss Waldau, für das sich kaum jemand interessierte und deshalb langsam verfiel. Die beiden verliebten sich augenblicklich und beschlossen, wenn es sonst keiner tut, dann sanieren wir es. Ihren Betrieb in Bjelgorod haben sie nach wie vor, leiten ihn aus der Ferne. Jede freie Minute verbringen sie nun im Schloss und lernen täglich hinzu. Diese reiche Geschichte fesselt einen. Man will immer mehr über dieses Schloss erfahren. Erstmals erwähnt wurde es 1264, wenn Sie darüber nachsinnen. Erst 200 Jahre später wurde Leonardo da Vinci geboren. Das Gewölbe ist viel älter als Graf Dracula. Solche Daten lassen den Kopf einfach schwirren. Die Namen Albrecht von Brandenburg-Ansbach, seiner ersten Frau Dorothea, seiner zweiten Frau Anna-Maria von Braunschweig sind mit dem Schloss verbunden. Von außen wirkt es vielleicht unansehnlich, aber es hat eine reiche Geschichte. Es ist das einzige Schloss des ehemaligen deutschen Ordens, das sich so im Gebiet Kaliningrad erhalten hat. Ab 1870 wurde es zu einer Lehranstalt. In ähnlicher Funktion diente es auch zu Sowjetzeiten. Im heutigen Russland wurde es der russisch-orthodoxen Kirche überschrieben. In einem Teil ist heute das Dorfmuseum untergebracht. Wie Schloss Waldau einmal aussehen könnte, davon bekommen Besucher in einem nebenstehenden kleineren Haus eine Ahnung. Dessen Fenster sind neu, die Fassade aus Steinen gereinigt, die Tür aus neuem Holz, ein Schmuckstück. Wir treten ein und Saveli legt seinen Mantel ab. Wir verlassen also das Mittelalter und kommen in der Gegenwart an, während uns Möbel aus vergangenen Jahrhunderten umgeben. Die hat Familie Sorokin für die neue Zeit zusammengesammelt und gekauft. Sie gibt sich große Mühe mit historischer Genauigkeit, blättert sich durch Archive, zieht Historiker hinzu, löchert Schlosssanierer in anderen Ostsee-Anrainerstaaten mit ihren Fragen. Es ist ein einziges und windungsreiches Abenteuer, aber eines, das die Familie unheimlich zufrieden stellt. Die Befriedigung, die sie erfahren, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, gemeinsam zu lernen, ihre Freude am Entdecken, sind zu sehen und zu hören. Saveli brennt nun darauf, die Geschichte zu erzählen, die sich vor 5 Jahren im Frühling zutrug. Er und sein kleiner Bruder Pavel erkundeten das zum Schloss gehörende Grundstück. Wir haben bemerkt, dass auf einem kleinen Stück Land, wenige Quadratmeter groß, so etwas aus dem Boden kommt, das wir gar nicht kannten. Sowas wie grüne Kerzen. Keine Ahnung, was das ist. Diesen Fund zeigten sie ihrem Vater, der die Kerzen gleich erkannte. Hier spross grüner Spargel. Wo kam der denn nun her? Natürlich haben sie daraufhin historische Quellen durchgearbeitet. Es hat sich herausgestellt, dass in der deutschen Lehranstalt, die hier mal war, Spargel angebaut wurde. Und dann haben wir noch gefunden, dass zu Zeiten von Dorothea, der ersten Frau von Albrecht, hier auch schon auf 2 Feldern Spargel angebaut wurde. Das war ihr Lieblingsheilmittel und ihr Lieblingssnack. Die Geschichte des Spargels ist an diesem Ort nun also schon gut 500 Jahre alt und noch lange nicht zu Ende. Seit der Zeit der Deutschen hat sich der Spargel immer weiter selbst ausgesät. Und dann sind wir gekommen und wir haben uns entschieden, auch in diese Geschichte einzugehen und eure Heldentat zu wiederholen. Wir haben diese alte Sorte Spargel mit einer neuen, in Russland populären Sorte gekreuzt. Und herausgekommen ist die Sorte Waldau-Spargel. Die alten deutschen Namen haben sie wie selbstverständlich übernommen. Und für Juni plant Familie Sarokin nun ein Spargelfest, zu dem sie das Dorf Nisowie, das sich für die neuen Nachbarn bisher nicht sonderlich interessiert hat, einladen will. Und sie versuchen, Touristen anzulocken. Ihre Anreise haben auch neue Freunde schon zugesagt. Freunde aus Polen, Deutschland, dem Baltikum und Schweden. Sie alle eint eine Lebensaufgabe. Sie restaurieren ein Schloss, geben sich untereinander wertvolle Tipps, wie man Stuck und Reliefs herstellt oder Holz bearbeitet. Ein präziser Schnitt mit der Kreissäge. Es staubt. Sergej, Savelis Vater, setzt einen Fensterrahmen aus sibirischer Lerche zusammen. Das Zusägen, das langwierige Herausarbeiten der geschwungenen Verzierungen ist seit 2 Jahren immer im Winter seine Hauptarbeit. Im Schloss hat er sich eine Werkstatt eingerichtet, in der ein kleiner Holzofen kuschelige Wärme spendet. Hat er mal errechnet, wie viel Geld er schon in dieses Schloss gesteckt hat? Nein, wozu soll ich mich fertig machen? Ich hungere nicht, habe ein Auto, die Kinder gehen zur Schule und wenn wir es brauchen, dann fahren wir in den Urlaub. Was brauche ich denn noch? Ein wenig hat ein Zuschuss der Präsidialverwaltung aus Moskau geholfen, gut 7.000 Euro. Wir haben einen Vertrag mit der russisch-orthodoxen Kirche, der Eigentümerin. Alles, was wir hier auf unsere Rechnung machen, zählt als unsere Miete. Das war nicht schwierig zu verhandeln, aber es hat lange gedauert, ungefähr 2 Jahre. Und nach 25 Jahren, so die Vereinbarung, geht das Schloss dann in den Besitz der Familie Sarokin über. Nicht ein einziges Mal habe er an seiner Entscheidung für das Schloss gezweifelt. Ich bin nun 40 Jahre alt, sagt er. Die zweite Hälfte meines Lebens ist wohl angebrochen, wird er ein wenig nachdenklich. Es war der richtige Zeitpunkt, einen neuen Weg zu wählen, findet er. Man muss sich eben entscheiden, sonst ist das Leben schnell vorbei. Der Umzug hierher hat uns geholfen, unseren Lebensstil zu verändern. Wir arbeiten nun alle zusammen. Mein älterer Sohn macht die Führungen, mein jüngerer Sohn kocht für Gäste in der Küche, macht auch ein paar Führungen. Ihnen muss ich nicht mehr erklären, wozu Sie Deutsch und Englisch lernen. Sie verstehen ja selbst, dass es Leben auch außerhalb Russlands gibt, dass Russland nicht die ganze Welt ist. Was wir wollten, das haben wir bekommen. Wir Eltern lernen ja auch von Ihnen. Und hier ist das Klima besser und Europa nebenan, Polen, Deutschland nur ein paar Schritte entfernt. Unsere Aufgabe als Eltern ist es doch, den Kindern eine möglichst weite Perspektive auf das Leben zu geben, sowohl hier in Russland leben zu können und zu arbeiten, als auch nach Möglichkeit im Ausland, damit sie, wenn sie erwachsen werden, selbst bestimmen, hier oder dort und hier. Das finde ich wichtig. Ja, solche Gedanken bekommst du, wenn du mit den Händen arbeitest. Der Kopf ist dann frei und klar. Deshalb. Die Sarokins lassen Gäste, Touristen und Neugierige am Schlossumbau teilhaben. Deshalb bekomme ich nun auch die Gelegenheit, Gips und Wasser zu verrühren. Pavel, der blonde, quirlige 9-jährige Sohn, zeigt mir, wie ich die richtige Konsistenz erreiche. Pavel ist derjenige aus der Familie, der es liebt, für Gäste Blini zu backen. Irgendwann hat er bemerkt, dass wer Teig für die Pfannkuchen anrühren kann, auch Gips hinbekommt. Meine Mischung soll ich nun rasch in eine Silikonform gießen. Du musst das mit dem Löffel auskratzen. Fast bin ich zu langsam, weil die feuchte Masse bereits aushärtet. Es reicht gerade noch. Und dann presse ich mit meinem Daumen einen Fingerabdruck auf die Rückseite und ritze meinen Namen hinein in kyrillischen Buchstaben. Wenige Augenblicke später schon kann ich meine Gipsblume aus der Form herauslösen. Solche Schmuckelemente hat es hier in den Räumen des Schlosses früher viel gegeben. Meine Blume soll deshalb auch in die neue Stuckatur eingefügt werden. Schritt für Schritt und so viel wie möglich handgemacht, so möchte Nadjezda aus der Restaurierung so etwas wie einen Workshop machen. Wenn du erzählst, dass du zu Hause auch so etwas nachmachen kannst, dann interessiert es die Leute und wie man mitmachen kann. Wie die Leute leben, das ändert sich doch. Die Sicht auf die Welt, sie ändert sich doch. Alle möchten doch Geschichte anfassen und in ihr ihre Spur hinterlassen. So bekommt das Schloss Waldau, die alte Ordensburg, jeden Tag ein wenig mehr neues Leben eingehaucht. Diesmal nicht von einem Orden, von keinem Staat, keinem Fürsten, sondern von einer fünfköpfigen Familie. Das hat es in der 750-jährigen Geschichte der Gemäuer auch noch nicht gegeben.
Tilko Gries, unser Korrespondent, erzählte uns, wie eine russische Familie einem deutschen Schloss neues Leben einhaucht. Es sei nochmal bemerkt, dass die Spaziergänge, die Sie gerade hörten, in der Zeit entstanden, als es mit dem tatsächlichen Spazierengehen noch nicht so schwierig war wie heute. Gleich aber hören wir aus verschiedenen Ecken der Welt, wie es um die Gefühle der Menschen steht angesichts der Herausforderungen. Die grüne Kutsche, ein russisches Lied zum Frühling.
Мышата спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все, все уснули до рассвета. Лишь зеленая карета. Зеленая карета. Мчится, мчится мышине в серебристой тишине. Шесть коней разгоряченных в шляпах алых и зеленых над землей несутся вскачь. На запятках черный грач. Не угнаться за каретой, ведь весна в карете этой. Ведь весна в карете этой. Спите, 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 медвежата и ежата. Ежата и ребята, в самый тихий ранний час, звон подков разбудит вас, звон подков разбудит вас, только глянешь из окна. На дворе стоит весна.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Live aus dem Studio 1 aus dem Deutschlandfunk in Köln. Andreas Stopp ist am Mikrofon.
Thank you.
Der Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren, Sie wissen das, stellt ja Begegnung her mit Natur und mit Kultur, mit Land und mit Leuten. Schlicht und einfach, was wir erreichen möchten, ist zu begegnen, einander zu begegnen. In diesen Zeiten ist das im physischen Sinne natürlich recht schwierig, einander zu begegnen. Umso wichtiger ist es vielleicht, dass wir das via Radiowellen tun können, sozusagen eine Fortsetzung unserer Reiseberichte, ist es, ein wenig in die Seele zu schauen, in die Befindlichkeit, in die Mentalität, vielleicht auch in den Nationalcharakter der Menschen weltweit, die alle mehr oder weniger betroffen sind von der momentanen Herausforderung durch Corona. Und ich sage da gleich am Anfang dabei, meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorge. Jede, mit dem ich jetzt gleich spreche, sitzt irgendwo anders. Wir sind nicht gemeinsam im Studio. Also alle Sicherheitsmaßnahmen sind hier eingezogen. Damit Sie, meine Damen und Herren, meine Gesprächspartnerinnen kennenlernen, würde ich vorschlagen, dass sich jede von Ihnen, Valentina Smekalina, in der Landessprache begrüßt. Bitte sehr.
Доброго чудесного дня. Всем здравствуйте. Меня зовут Валентина Смекалина.
Also Valentina Smekalina, das habe ich verstanden. Das ist unsere russische Kollegin, die nicht in Moskau zurzeit ist, aber von dort stammt. Und wir erreichen sie in der Nähe von Berlin. Wir gehen weiter und hören deutsche Töne.
Bonjour tout le monde oder auch Bonjour, Ban Ki-moon oder auch Hallo. Das ist eine Mischung aus Kreolisch und Deutsch von Antje Allroggen.
Antje Allroggen, die, das werde ich dann gleich noch erklären, eine ganze Weile ihres Lebens auf Mauritius gewohnt, gearbeitet und gelebt hat. Sie wird einen besonderen Blick, ein Fenster uns öffnen, wie denn dort die Menschen umgehen mit der Herausforderung. Und Sie erinnern sich an letzte Woche, wir hatten schon eine Gesprächsrunde, wir führen die diesmal fort. Die beiden am schlimmsten im Moment jedenfalls betroffenen Länder sind Italien und Iran. Und im Iran hören wir wen?
Hallo.
Das hört sich an, wie wenn Sie von weit, weit her telefonieren, aber wir kriegen Sie gerade irgendwo in Deutschland. Sie sind nicht in Ihrer Heimat im Iran, aber die Drähte glühen natürlich. Sie wissen Bescheid und Sie werden uns gleich berichten und erzählen, was es Neues gibt seit letzter Woche. Fehlt uns, und das ist heute unser trauriges Kapitel, fehlt uns Italien.
Sì, buongiorno a tutti, purtroppo. Christiana Coletti.
Ja, Christiana Coletti, die Sie auch, meine Damen und Herren, kennen von der letzten Woche, die uns berichtet und erzählt hat, wie denn ihr Land nun umgeht. An dieser Stelle wollten wir mit Verona telefonieren. Da wissen Sie vielleicht auch noch, wir hatten uns erkundigt, wie das öffentliche Leben denn in dieser Stadt läuft, die nicht sehr weit von Bergamo entfernt ist. Von dort hört man wirklich die traurigsten Geschichten. Marina, die in der Luftfahrtbranche tätig ist, hat aber gerade eine Krisensitzung. Wir nehmen an, dass die letzten noch verbleibenden Flugverbindungen da auch ausgesetzt werden. Also die reden gerade miteinander. Wir können sie gerade nicht erreichen und versuchen das dann vielleicht später im Laufe der Sendung dann noch zu tun. So, Sie haben meine vier Gesprächspartnerinnen kennengelernt. Wenn wir jetzt über den Flugverkehr, also über die letzten Reste, wie die Menschen zusammenkommen und warum das gewisse auch tun müssen, da reden wir nicht nur über den Frachtverkehr, wenn wir das alles jetzt kennengelernt hätten, dann hätten wir Ihnen jetzt das Flugpilotenlied gespielt. Das ist etwas, was uns Valentina Smekalina erklären muss. Was ist das für ein Lied, das Sie uns vorbereitet haben?
Das ist ein Lied, das ein Pilot singt hoch im Himmel und er sagt, dass nichts wird ihm davon abhalten, den Ozean zu überqueren und den Nebel durchzubrechen und dann seine Geliebte zu umarmen.
Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать.
перелететь океан. И, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.
Valentina Smikalina, Moskauerin. Ja, mit dem Flug ist nicht mehr weit her. Wie sieht das denn in Moskau zurzeit aus? Wir hören immer viel über die Metro. Fährt die eigentlich noch?
Ja, die Metro fährt und wie der Moskauer Bürgermeister es heute bestätigt hat, es wird gar nicht beabsichtigt, die Metro überhaupt zu schließen, weil das zu katastrophalen Folgen führen würde. Moskau mit Agglomeration zählt fast 15 Millionen Menschen und es fahren 7 Millionen Menschen Metro jeden Tag. Also das ist wirklich eine lebensspendende Arterie der Stadt und es hätte sehr, sehr schlimme Folgen, wenn man das schließen würde. Aber man muss auch sagen, die Entscheidung ist ganz sinnvoll, weil die Moskauer Metro hat sehr große Räumlichkeiten, die Säle sind sehr groß und die Züge verkehren ganz oft. Also es wäre durchaus möglich, den nötigen Abstand zu halten.
Also Metro funktioniert, 7 Millionen Menschen täglich, fast nicht nachvollziehbar für unsere Verhältnisse. Wie sieht es mit der Kirche und mit dem Kirchgang aus, die Orthodoxie? Wie steht sie da im Moment in Anbetracht der Krise?
Naja, viele Russen bekennen sich zu Orthodoxie wirklich und es ist für mich unverständlich, dass die Kirche so nicht ganz weitblickend handelt, weil im Vergleich zu Deutschland und Italien, wo jetzt die Priester wirklich Gottesdienste vor leeren Kirchen oder vor den Fotos von der Gemeinde durchführen, sind die Kirchen in Russland nach wie vor voll und sogar die Kirche organisiert die Anbetung der Reliquien, der Gebeine und so weiter. Zum Beispiel jetzt in St. Petersburg sind die Gebeine von Johannes des Täufers gebracht und Tausende von Menschen stehen Schlange, um die zu berühren, was aber gar nicht unbedenklich von sanitärischen Normen ist. Aber man sagt, dass die Kirche fürchtet um ihre Einnahmen und daher wagt es nicht, die Gottesdienste zu schließen.
Wie würden Sie denn die Stimmung zurzeit so ein bisschen zusammenfassen in Moskau? Ist es ähnlich gedrückt wie in westeuropäischen Hauptstädten?
Naja, das würde ich doch nicht so sagen. Wir sind eher so philosophisch optimistisch, obwohl natürlich es gibt auch Panikstifter und es gibt auch viele Menschen, die Hamsterkäufe betreiben. Also leere Regale gibt es natürlich auch, wie in Deutschland. Aber die russischen Leute sind im Laufe des 20. Jahrhunderts sowas von an leeren Regalen gewohnt, durch die sowjetischen Zeiten, die Nachkriegszeiten, aber vor allem durch Perestroika. Das ist wirklich zu entschuldigen, weil Leute haben in extremen Zeiten gelebt und das fürchten sie auch. Aber andererseits, manche nehmen es gelassen. Ich habe heute gelesen, dass auf einem der riesigen Wolkenkratzer der Moskau City, wo es in der Regel eine ganz, ganz große Werbebanner auf einem Bildschirm leuchtet, sodass man es von Kilometer weit sieht, jetzt steht ganz ein Wort auf Russisch, das «Прорвемся», und das heißt, wir schaffen das oder wir ziehen das schon durch. Also es ist schon doch optimistisch.
Hier reden wir viel in Deutschland über die Hamsterkäufe. Ich wärme das nicht alles wieder auf, was die Deutschen da bevorzugt kaufen und auch nicht, dass die Franzosen in erster Linie Wein bunkern. Wie sieht denn das in Ihrem Land aus? Was ist da besonders begehrt an Waren?
Naja, bei uns waren sofort Zucker, Salz und Grieß, alle Arten von Grieß verschwunden. Also wir essen wirklich viel Buchweizen, Hirse, Reis, Graupe, Grütze, alle Arten. Und nachdem Leute sich so richtig eingekauft haben, dann haben auch die Internet-Profis angefangen, ganze Ratgeber zu erstellen. Zum Beispiel, jetzt habe ich 20 Kilo Buchweizen zu Hause, was mache ich damit? Ja, so 100 Rezepte dazu. Also das wird schon mit Humor begegnet.
Vielleicht noch ein Wort zu den alten Menschen, denen ja hier bei uns ein besonderes Augenmerk gilt. Man soll sie nicht besuchen, das Essen wird vor die Tür gestellt, damit es da nicht zu Kontakten kommt. Wie ist das in Russland geregelt?
Naja, ich glaube, dass manche verantwortungsvolle Leute genauso versuchen, mit ihren Eltern umzugehen. Aber im Durchschnitt, erstens muss man sagen, dass bei uns viele Leute gar nicht das Alter von 70 oder 80 erreichen. Ja, bei uns ist das Durchschnitt ganz, ganz niedriger. Daher sagt man auch, dass bei uns wahrscheinlich die 50 plus und 60 plus so genauso gefährdet sind wie die 70 plus in Europa. Das ist das eine. Und andererseits würde man sagen, dass es gibt keine so eine hohe Rate an Solidarität in Gesellschaft und nicht jeder alte Mensch wird sich dazu verständigen, dass jemand für ihn einkauft. Mhm. Er würde nicht dieses Verständnis haben, dieses Vertrauen.
Mhm. Ziehen wir mal Christiana Coletti, unsere italienische Kollegin, mit ins Gespräch. Christiana, Sie haben das wahrscheinlich auch den Nachrichten entnommen. Putin bietet an, Italien zu helfen. Was halten Sie davon?
Ja, ich glaube, in diesem Moment, man darf nicht an politische Zusammenhänge denken, sondern die Solidarität akzeptieren. Wir sind alle, wir hängen alle zusammen. Wir sitzen alle im selben Boot. Und ich finde gut, wenn man sich solidarisch zeigt, egal was für politische Richtungen das eigene Land nimmt. Ich finde das gut.
Bringt mich aber auf die Frage an Valentina Smekalina. Hat denn das eigene Land, also Russland, genügend Ausrüstung und Schutzausrüstung und Impfstoffe? Die gibt es ja noch nirgends. Aber kann man sich denn in Russland leisten, Sachen ins Ausland zu geben?
Erstens würde ich Christiane absolut unterstützen und nach meinen Informationen, also schickt Putin die 100 Virologen aus dem Verteidigungsministerium. Was die Tests, was die Corona-Tests und so weiter betrifft, es gibt die gar nicht genug in Russland. Also es wird nicht massenhaft getestet, so wie in Südkorea oder auch jetzt in der Schweiz oder in Italien. Man hat sich schon vor Wochen geklagt, dass in Moskau, auch wenn man einen Corona-Test machen würde oder wollte, konnte man das gar nicht. Es gab nur zwei Labors in Moskau und eine in Novosibirsk und alle, die sich getestet lassen haben, alle Proben wurden dann nach Novosibirsk geflogen. Also das ist enorm aufwendig und das ist auch für mich unverständlich, wie wir als ein großes Land von 140 Millionen nur wirklich ein Labor haben können. Mhm. Naja, also die Moskauer Behörden versuchen jetzt, dass diese Frage jetzt irgendwie zu lösen. Es werden neue Labors geöffnet, aber die Situation mit den Tests bleibt wirklich angespannt. Und es gibt auch die Frage mit den Beatmungsgeräten. In Russland hat es immer eine ganz hohe Rate an Tuberkulose gegeben und daher haben wir ganz genug von diesen Beatmungsgeräten, fast 40.000. Aber das heißt auch nicht, dass damit alle Probleme gelöst werden können, weil manche davon sind ganz verältert oder für manche gibt es nicht genug Personal, der das bedient. Also ich könnte nicht behaupten, dass unser Land perfekt gerüstet wäre für die Epidemie.
Ich frage mal in meine Runde, wir sehen uns ja nicht, das sage ich noch meinen Hörerinnen und Hörern noch mal mit dazu, wir können uns nicht sehen, also auch alle nur über den Ton und über das Ohr verständigen, Susanne Zare, Iran und Antje Alroggen, die heute über Mauritius berichtet. Haben Sie noch eine Frage in Richtung Russland vielleicht an Valentina Smekalina? Wie sieht es bei Ihnen aus, Antje Alroggen?
Ja, ich dachte mir gerade, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Mauritius ist eine sehr kleine Insel im Vergleich zu Russland. Trotzdem ist es so, dass sich jedes Land eigene Sorgen macht und eigene Sorgen hat. Und ich schüttel gerade mit dem Kopf innerlich, wie es sein kann, dass es nur ein Labor für ein Riesenland gibt, in das Mauritius sich mal reinpassen soll.
Genau. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe viele Freunde, die in der Schweiz leben und da fast jede kleine Stadt hat diese Labore. Aber naja. Das sind die Tatsachen, ja, leider.
Im Iran, Susanne Zare, ist man zentriert auf sich selbst. Ich denke mal, da schaut kaum jemand ins Ausland, oder?
Naja, also natürlich ist jetzt auch immer mehr zu sehen im Internet, was das Ausland, wie das Ausland darauf reagiert. Und das macht natürlich die Menschen vor Ort traurig, noch trauriger, verzweifelter und wütend, weil im Iran selbst es ja schon seit einigen Wochen so ist, dass klar ist, dass sich der Virus verbreitet und viele Menschen bleiben zu Hause. Trotzdem ist es immer noch so, dass sich das Virus exponentiell im Iran verbreitet und die Krankenhäuser sind dicht, die sind randvoll. Teilweise versuchen Menschen verzweifelt, Allgemeinärzte oder Krankenhäuser in irgendeiner Form zu erreichen und kommen einfach nur noch an verschlossene Türen.
Und Sie werden uns gleich dann ein bisschen berichten, was das mit den Menschen macht, gerade auch in Anbetracht des persischen Neujahrsfestes, was ja gerade gefeiert wurde. Valentina Smekalina, Sie haben uns eine Musik mitgebracht. Ich finde interessant, dass das eine Aufnahme ist, die noch aus der UdSSR stammt. Worum geht es dabei?
Das ist ein ganz beliebtes und bekanntes Kinderlied, das von den sowjetischen Pionieren gesungen wurde. Und da steht geschrieben, es ist schön, zusammen durch die Weiten zu gehen und das Singen geht am besten im Chor. Also gerade in diesen Zeiten wird die Freude am Leben und die Freundschaft und die Zusammensein besungen.
Heute im Sonntagsspaziergang zusammengeschaltet, Valentina Smekalina aus Moskau, zurzeit in der Nähe von Berlin, Antje Allroggen. In Deutschland war lange Zeit auf Mauritius Susan Zare, unsere Kollegin aus dem Iran, und Christiana Coletti, Italien. Christiana, wir haben ja in der letzten Woche schon ein wenig über den Nationalcharakter gesprochen. Wie reagieren die Menschen denn jetzt heute auf die verschärfte Situation?
Ja, was ich beobachte, dass diese Situation die innere Neigung der Menschen sozusagen betont und hervorhebt. Und ich habe drei unterschiedliche Beispiele. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die in der Provinz Brescia lebt und arbeitet, also in einer der am stärksten betroffene Gegend Italiens. Und sie erzählt, dass die Menschen dort inzwischen mittlerweile sehr aggressiv und misstrauisch geworden sind zueinander und auch zu den Entscheidungen der Regierung. Sie verlangen mehr und strengere Maßnahmen. Und es kommt zu richtigen verbalen Auseinandersetzungen unter Nachbarn oder im Supermarkt. Ja, und dort, wo sie wohnt, finden die Menschen die Balkongesänge nicht angebracht. Sie halten nichts davon. Aber es ist auch verständlich, sie sind in einer ganz schwierigen Situation. Meine Mutter in Perugia betont im Gegenteil, wie respektvoll und sensibel alle miteinander umgehen in dieser Stadt. Und eine Freundin von Neapel hat mir sogar erzählt, dass sie vor ein paar Tagen vor ihrer Tür Kuchen gefunden hat. Das heißt, ein Nachbar hat Kuchen für alle Einwohner gekauft und von deren Türen gestellt, damit alle etwas Süßes haben, aber ohne dass einen direkten Kontakt stattfindet. Natürlich haben sich alle riesig gefreut.
Das ist ja im Moment weltweit glücklicherweise auch zu beobachten, dass es fast schon über Solidarität hinausgeht und man wirklich also versucht, Herzenswärme zu betreiben. Und weil Sie das gerade sagten mit den Balkongesängen, die haben wir ja durch Sie kennengelernt am letzten Sonntag. Es gibt sogar jetzt etwas anderes, was aus der anderen Richtung kommt. Wir lassen Sie, meine Damen und Herren zu Hause, es einfach mal hören. Es ist in Italienisch, aber Christiana Coletti wird uns gleich erklären, worum es geht. Ich sag's schon mal, das ist jetzt sozusagen ein Gruß aus Deutschland, aus Bamberg, aus Bayern Richtung Italien.
Carissimi amiche amici italiani, in questo momento difficile per tutti noi, ma soprattutto per voi, ci teniamo a farvi sapere che vi siamo molto vicini.
Christiana, was sagt er da?
Ja, er sagt, liebe Freundinnen und Freunde in Italien, in diesem sehr schwierigen Moment für uns, aber vor allem für euch, es ist uns wichtig, euch zu sagen, dass wir euch nah sind.
Das erzählt er hier vom Balkon. Man hat ein Video dazu gesehen und dann kommt jetzt gleich die Musik. Diese Musik, die wir da gleich hören, ist eine besondere für Sie als Italienerin.
Ja, das ist, sie singen zusammen Bella Ciao aus ihren Balkonen und das ist natürlich das Lied der Liberazione. Und das ist ein Lied des neuen Italien nach dem Zweiten Weltkrieg und das ist ein Lied der Befreiung, wie sie auch sagen. Und sie hoffen, dass dieses Lied der Befreiung bedeutet auch die Befreiung von dieser schwierige Situation.
Un, due, tre,
Ja, das sind also wirklich Momente, die einen die Gänsehaut auf. Das empfinden Sie auch so? Kommt das bei den Italienern an? Hat das da jemand zur Kenntnis genommen?
Ja, natürlich. Das Video kursiert in den wichtigsten italienischen Medien und hat sehr viel Freude ausgelöst. Und meine Mutter hat mich angerufen, hat gesagt, sie hat das auf der Webseite der italienischen Zeitung La Repubblica gesehen. Und sie war total gerührt und sie fand das so schön, dass diese Menschen sich bemüht haben, auf Italienisch zu schreiben und diese Botschaft der Nähe, der Freundschaft zu schicken. Das hat wirklich sehr viel beeindruckt.
Susan Zare, da sind unsere Länder und Völker zu weit auseinander, Deutschland und Iran, als dass es dort eine Brücke gäbe, oder?
Also natürlich machen die Iraner ähnliche Dinge, aber auf eine andere Art und Weise, weil ja auch im Iran viele Dinge, die mit Musik und auch Gesang, gerade von Frauen ja verboten sind, aufgrund dessen, dass es ein Islamstaat ist. Aber die Menschen versuchen es eben auch irgendwie positiv mit Humor anzugehen. Man findet immer wieder Videos im Netz, bei denen Ärzte und Krankenschwestern tanzen, versuchen Mut zu machen für die Infizierten, für die Kranken, aber auch ganz viele Videos, die versuchen damit lustig umzugehen. Und andererseits merkt man aber auch wirklich, wie das Land im Iran selbst immer mehr sich spaltet zwischen denen, die sagen, hey, das ist eine ganz, ganz ernste Lage und die andere Seite, die sagt, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, auch vor allem ein paar sehr, sehr religiöse Menschen, die weiterhin versuchen, beten zu gehen und da spaltet sich wirklich die Nation, das spürt man.
Es gibt eine Sängerin aus Neapel, die heißt Flo, die ist auch schon im Sonntagsspaziergang, das ist jetzt auch schon anderthalb, fast zwei Jahre her, soweit ich mich noch erinnere, aufgetreten. Sie hat für uns gesungen. Christiana Coletti, Sie kennen Flo und da gibt es einen umgekehrten Gruß, den werden wir gleich hören, aber Sie müssen uns ein bisschen vorwegnehmen, was Flo den Deutschen sagen möchte.
Ah ja, hallo liebe Freunde in Deutschland und im Studio in Köln. Ich bin in Neapel, wir sind seit zwei Wochen in Quarantäne und hoffen, dass diese Maßnahmen die Verbreitung der Epidemie stoppen können. Ich muss fern von der Bühne bleiben und das ist für mich sehr traurig. Aber ich denke an all die Menschen, die durch Corona in Gefahr kommen könnten und es fällt mir leichter zu verzichten. Ich nutze die Zeit, um an meinem neuen Album zu arbeiten, das im Herbst herauskommt. Hoffentlich können wir uns bald wieder in die Arme nehmen, Ich drücke euch alle fest, Kopf hoch, alles wird gut.
Mi angoscia, mi rattrista, ma penso a chi sta in difficoltà e quindi questo mi dà la forza, insomma, per resistere. Passo le giornate dedicandomi a questo nuovo progetto che tra l'altro uscirà, se tutto va bene, dopo l'estate e speriamo di poterci riabbracciare presto perché significherà che avremo superato anche questa. Vi abbraccio forte, a tutti quanti coraggio, ce la faremo.
Und dieses hier ist ein Lied von Flo. Christiana, worum geht's da?
Das Lied heißt Freva Crescenza, Fieber des Heranwachsen. Es geht um Schmerz und um eine magische Formel, auf Neapolitanisch gesprungen, geflüstert, um den bösen Blick zu entfernen, das Unglück, um wieder gesund zu werden.
Musa, che cosa pare per tu se te non sengo pa fanesta Iarte negra una guarda cupa tu se me spia con maiata Zina tu con le braccia pa curria struia l'occhio sa cuieta Aire ne cose se muovono i muri te faccio l'occhio se non c'è paura o niente Moienga. Resta nascosta te vengo a cercare suoni da suono per non lasciare a nulla ma lascia tenere freo e crescenza
Also fast schon ein Gebet, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Ich muss nochmal zurückgehen zu Valentina Smekalina, Moskau, Berlin. Haben Sie eigentlich auch orthodoxe Gebete, die Sie jetzt konkret mit Corona beschäftigen?
Ja, genau. Also dieses Wochenende hat der Patriarch Kirill ein besonderes Gebet erlassen, das gegen Corona Mut machen soll. Und das ist ein Gebet, wie alle in der russischen Kirche, in kirchenslawischen, also in einer altslawischen Sprache. Und man soll auch dazu sagen, dass die Kirche hat mehrere Bittgottesdienste oder auch Kreuzprozessionen und Glockenklänge veranstaltet, um die Leute geistig zu stärken. Aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite muss man auch ganz witzige Sachen vermerken, wie ich früher gesagt habe, ja, dass die Kirche gar nicht auf diese sanitarischen Maßnahmen achtet. Und eins der Zeitungsüberschriften letzte Woche lautete, ein Kreuzgang gegen Corona wurde abgesagt wegen Corona. Ja, also da muss man schon den richtigen Maß finden.
Mhm. Wer lacht denn da im Hintergrund?
Ich habe geschmunzelt.
Christiana, gerade noch um das, was Sie uns jetzt aktuell aus Italien berichten, abzurunden am Freitag, gegen Freitagmittag, da hat es was bei unseren Kollegen, nämlich den Radiokollegen Italiens gegeben. Erzählen Sie uns.
Ja, am Freitag, den 20. März um 11 Uhr haben alle Radios Italien, aber alle vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk bis zu den kleinsten Privat- und Webradios die italienische Nationalhymne zusammen gleichzeitig gespielt. Und dann das Lied Volare und Azzurro, also zwei weitere sehr populäre italienische Canzoni. Und das haben sie gemacht, um eine Botschaft zu schicken, das heißt, sie hängen alle zusammen, wir zusammen, gehören zusammen, nur vereint können wir diese schwierige Situation überwinden. Mhm. Und ja, und das ist ein Gefühl, das meiner Meinung nach weckt alte Gefühle. Es lässt sich direkt auf das Solidaritätsgefühl der Italiener nach dem Zweiten Weltkrieg beziehen. Auf das alte Italien, das Pasolini so geliebt hat. Und das wirkt selbst bei mir und bei allen anderen, die diese Zeit nicht erlebt haben, sehr stark.
Und dazu passt Viva l'Italia, ein Lied von Francesco De Gregori. Worum geht's da?
Es Es lebe in Italien, das befreite Land, das ins Herz getroffene Land, das nicht stirbt, das Land mit offenen und trockenen Augen in der dunklen Nacht. Es lebe in Italien, das Land, das verzweifelt und sich verliebt, das Land, das keine Angst hat, das widersteht, das Land vom Meer umgeben.
L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia. L'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia. L'Italia sulla luna.
Ja, Viva l'Italia. Übrigens, diese Sendung können Sie gerne auch nachhören, wenn Sie möchten, und auch weiterverteilen. In aller Munde nennen wir unser Gespräch, und wir werden schauen, so Gott will, dass wir nächste Woche dann vielleicht auch wieder in erweiterter Form diese Gespräche rund um die Welt fortsetzen. Antje Alroggen, die Sie lange auf Mauritius gelebt haben und ein wenig die Seele dort kennengelernt haben. Hat man ein ähnliches Nationalbewusstsein dort auf Mauritius, wie wir das von Italien noch sehr stark gerade kennengelernt haben?
Ja, das muss ich jetzt einfach als Zuhörende loswerden. Das, was da bis jetzt bei mir rübergekommen ist, ist, dass in Italien und auch in den anderen Beispielen möglich ist, trotz dieser wirklich großen Not so viele Inspirationsquellen zu schöpfen und Kraft daraus zu ziehen. Das klingt wirklich so, als würden diese Länder eine Seele bekommen, die irgendwie vergraben war. Also Mauritius ist da noch ganz am Anfang, das muss man abwarten. Erst in dieser Woche, in der vergangenen Woche gab es die ersten Fälle. Da gibt es auch keine Balkone auf der Insel. Wahrscheinlich muss jede Nation ihre Inspirationsquellen anzapfen und gucken, was daraus wird. Aber das ist das, was bei mir rüberkommt. Also trotz dieser großen Not ist da einfach immer, wenn es ja, dieses Innere, und was ich auch sehr schön finde, ist dieser umgekehrte Gruß, von dem Sie gesprochen haben, Christiana. Das ist, glaube ich, was bei mir noch nicht so angekommen war. Das ist vielleicht auch was Neues, was dann eben verschiedene Länder miteinander in Berührung bringt. Das wäre vielleicht auch was man übernehmen könnte. Mhm. Mauritius ist natürlich weit weg, gefühlt auch weit weg. Und ich glaube, es gibt auch viele Mauritier, die gedacht haben, ajo, in der Landessprache gesprochen, uns trifft das nicht. Wir werden sicherlich vergessen, wie wir häufig vergessen werden. Das klang auch ein bisschen für mich nach einem Gebet, nach so einer Art Hoffnung. Die Menschen sind ja auch sehr gläubig dort. Also man glaubte irgendwie daran, dass Corona diese kleine Insel mitten im Indischen Ozean einfach vergisst. Klingt so ein bisschen auch nach Märchen und Geschichten, die man sich dort erzählt. Also wo es auch so heißt, Mauritius ist irgendwie sowieso nicht von dieser Welt. Das ist ein Ort, an dem sich viele Feen tummeln und andere kleine Wesen, und wo es einen ziemlich direkten Draht zum Jenseits gibt. Und ja, so ein verzweifelter Wunsch, vielleicht möge das ja helfen dabei, dass Corona uns nicht erwischt. Aber das ist natürlich viel Verzweiflung auch.
Können wir denn aus dem folgern, Antje Alroggen, was Sie uns gerade berichten, dass die Mauritier Schwierigkeiten haben werden, sich vielleicht auch auf eine verschärfte Situation im Land dann einzustellen? Werden die dann Ausgangsbeschränkungen respektieren, oder führt jeder sein eigenes Leben?
Naja, also wie gesagt, am vergangenen Mittwoch gab es die ersten Fälle. Gestern gab es 14 Infizierte, aber auch schon einen Toten. Und dann hat die Regierung aber sehr schnell gehandelt. Seit Freitag befindet sich die komplette Insel unter Quarantäne. Der Flughafen ist geschlossen. Keiner kommt mehr raus oder rein. Seit heute sogar die Supermärkte und Bäckereien, die sind sonst sonntags dort auch geöffnet. Es haben nur noch einige Apotheken und Tankstellen geöffnet. Hotels haben angeboten, ihre Zimmer im Notfall zu quartieren, für die Erkrankten zur Verfügung zu stellen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn das Ganze jetzt noch größere Züge annimmt, dass Chaos ausbricht. Man sieht auch schon viele Videos auf Facebook, dort geht wirklich die Polizei dazwischen, weil die Leute sich weiter draußen aufhalten, was eben auch der normale Ort für ein Mauritier ist. Ich denke, wenn man das so mit uns Deutschen vergleicht, wir kennen das, eine Weile drinnen zu sein, einfach weil das Wetter schlechter ist. Man guckt dann aus dem Fenster und holt sich jetzt, wie ich das gerade auch mache, ein Stück Frühling nach drinnen und stellt sich einen schönen Blumentopf auf den Balkon. Das reicht uns Deutschen erstmal. Ich glaube, dass die Mauritier da einfach eine andere Mentalität haben und nicht so auf dieses Innenleben ausgerichtet sind, sondern einfach draußen leben, höchstens drinnen schlafen und kochen. Aber ansonsten findet das ganze Leben draußen statt. Das ist, glaube ich, jetzt eine sehr starke Übung. Man kennt das so ein bisschen aus Mauritius, weil die Natur einen schon heimholen kann dort. Zum Beispiel, wenn Zyklonsaison ist, die können sehr heftig sein, da gibt es verschiedene Stufen, die einzuhalten sind. Dann heißt es auch noch, dass man sich eventuell verbarrikadieren muss drinnen, dann versorgt man sich auch, macht Hamsterkäufe. Kann durchaus sein, dass es dann kein Wasser mehr gibt, der Strom ausfällt. Das habe ich auch mehrfach da erlebt. Trotzdem ist es was anderes und ja, wie bei uns, mit nichts anderem zu vergleichen.
Sie haben uns ein Musikstück aus Mauritius mitgebracht. Was werden wir hören?
Ja, das ist eigentlich ein Klassiker, den auf Mauritius jeder kennt. Das ist eine Sega, also der Tanz auf Mauritius. Und an dieser Version des Liedes mag ich, dass es von einer Berliner Gruppe gesungen ist. Klingt so ein bisschen strenger als sonst. Fehlt ein bisschen was, die Trommeln und die Gitarren. Und ja, es ist kreolisch und erzählt vom kleinen Glück. Ein Mann hat ein kleines Haus und eine Frau und eine Piroge. Ombalaba.
Motina, moti, femme dans mon lacas. Tina, princesse, tu vas guetter. Dans ma tête, j'entends le grand ciné. Avec son gros anneau dans son soleil. Tout ce que tu besoin, moi dans toi. Tire au bas fleur, moi dans toi. Chapeau, la paix, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon lacas. Imana. Ambalaba, 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 tout moussement, salade, ambalaba, 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 tout moussement, salade, ambalaba, Moi, Tina, mon bateau, Marie-Thérèse. Tina, l'âme sans numéro un. Tina, mon la ligne à pendant. Qui pêche poisson dans les brisons. Tout ce que tu besoin, moi, dans toi. Tire au bas fleur, moi, dans toi. Chapeau, la paix, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon la casse. Ambalaba, 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 tout mouvement, salade, ambalaba, ambalaba.
Ja, das wird vielen Menschen weltweit im Augenblick klar, wie wenig man eigentlich braucht für das Leben. Und alle hoffen, dass dieses Wenige eben auch erhalten bleibt und dann einen Neustart erlebt. Susanne Zare in den Iran mit Ihnen. Wie ist denn jetzt heute die Lage kurz nach dem persischen Neujahr?
Ja, so nach frohes neues Jahr ist den Menschen nicht zumute gerade. Und ich finde, dass dieser Punkt der Mentalität auch ganz wichtig ist in dem Vergleich, wie wir es eben schon angesprochen haben. Für die Iraner ist es nämlich so, wenn das persische Neujahrsfest so wie gestern stattfindet, dann ist es traditionell so, dass man rausgeht mit den Familien, dass man gemeinsam picknickt, dass man die anderen Familienmitglieder auch teilweise innerhalb im Land verstreut besucht und viel reist. Und das wurde jetzt natürlich versucht einzudämmen in irgendeiner Art, hat aber nach Medienberichten gar nicht so geklappt. Es ist immer noch so, dass im Iran viel los ist auf den Straßen und nicht alle sich daran halten, zu Hause zu bleiben. Es gab zwar keine offiziellen Großveranstaltungen, aber trotzdem sind die Menschen unterwegs und versuchen, über die Grenzen zu gehen und ihre Familienmitglieder zu besuchen.
Und das heißt, es gibt keine Ausgangssperren im Iran in diesem Sinne?
Naja, also so ruhig wie jetzt war es tatsächlich noch nie. Also das Straßenbild, schreibt mir auch meine Familie, ist so, dass man plötzlich nicht mehr die Staus auf den Straßen sieht. Also es ist zwar ruhiger, aber eine offizielle Ausgangssperre durch die Regierung gibt es bisher nicht. Auch deswegen, weil die Grundversorgung dann nicht mehr gesichert wäre im Iran. Mhm. Und ja, von daher, die medizinische Lage ist auch katastrophal. Man versucht irgendwie das Ganze einzudämmen, zu bündeln. Es gibt aber keine offiziellen Aussagen darüber, dass man jetzt nicht mehr vor die Tür dürfte oder so.
Wir wollen ja heute ein wenig dem Charakter der Menschen, den Mentalitäten nachspüren. Wie gehen Ihre Landsleute mit Corona um? Es ist ein Land, was extrem betroffen ist. Wie spürt das der Einzelne und was macht er damit?
Also ich glaube, dass das tatsächlich im Iran sich ganz unterschiedlich verhält. Also die meisten sind natürlich informiert übers Netz, auch schon bevor die Regierung da offizielle Statements rausgegeben hat, und halten sich daran. Das Straßenbild ist auch wirklich anders als in Deutschland. Die meisten Menschen haben Mundschutz an und Handschuhe. Aber es gibt eben auch sehr viele sehr religiöse Menschen, die weiter versuchen, auch an Pilgerstätte zu kommen. Das bedeutet auch, ähnlich wie wir es eben gehört haben, dass sie sogar versuchen, in einer Moschee zu küssen oder sich beieinander nahe zu kommen. Auch vor den Apotheken und Einkaufshäusern stehen immer noch oft ganz, ganz viele Menschen dick beieinander, ganz eng beieinander gestellt. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, wenn man so ein bisschen vergleicht, wie Deutschland, Iran, wir hatten ja hier das Thema mit, was gehamstert wird. In Iran wird nicht so gehamstert. Also meine Familie erzählt mir auch, dass die Einkaufshäuser voll sind. Das liegt natürlich auch daran, dass die finanzielle Situation für die Iraner gerade katastrophal ist und gar nicht das Geld da ist, um zu hamstern und sich so viel zu kaufen. Aber was auch ganz schön ist, es gibt ganz viele wissenswerte Allheilmittel, die es seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt, die weitererzählt werden. Ein paar Sachen fand ich ganz schön, zum Beispiel warme Milch mit Kurkuma trinken oder auch, habe ich auch selber mal gekauft im Iran, der Rauch von dem verbrannten Kot von einer Eselstute, den man dann ankokelt und den dann einatmet, um Bakterien und Viren zu beseitigen. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ganz interessant.
Klingt nach Alchemie. Das haben wir gerade auch aus Russland ja auch gehört. Jedes Land hat da offenbar so seine Mittelchen, was man da tun sollte. Aber das geht dann auch in den Bereich des Nicht-Seriösen. Da wollen wir lieber gar nicht so richtig drauf zu sprechen kommen. Das haben wir letzte Woche nicht mehr geschafft, uns ein Musikstück mitgebracht, zu dem wir etwas wissen müssen.
Ja, also ich habe ein Stück, das heißt Mehrabornemann. Das ist eine Live-Version von Alisan Vakili. Es ist ein Liebeslied und es ist ganz schön, weil es so ein bisschen das Traditionelle, die traditionellen kulturellen Instrumente in Iran, die so wichtig sind für die Kultur, vermischt mit europäischen Instrumenten. Also man hört ein Klavier und vermischt mit einer Tombak, also einer persischen Trommel, der Kamanche, also einer Art Mini-Cello, so kann man sich das vorstellen, so spielt man das, und einer Tar.
سه خط از عشق بگو دو سه خط از عشق بخوام با ما به از این بمان ای هستی خلق جهان دو سه خط از مهر بگو ای یار مهربان بوسه بزن بر لب این دیده یه پر باران من مهربان من با من عاشقانه باش تا من بی تو نروم دامن کشان از بر تو سوی دگر
Susanne Zare, wir müssen und Valentina Smekalina, Antje Alroggen und Christiana Coletti in die Schlussrunde kommen. Susanne Zare, was wünschen Sie Ihrem Land, was wünschen Sie Ihren Landsleuten für die nächste Zeit?
Ja, so wie ich das eben auch schon gesagt habe, genau das mit diesen Mittelchen, das liegt einfach daran, dass die Menschen so verzweifelt sind, gerade irgendwie die richtige medizinische Versorgung zu bekommen. Und das ist das, was ich mir für die Iraner wünsche, dass sie Hilfe bekommen, ganz, ganz schnell. Das ist wichtig, also keine Sanktionen, sondern medizinische Mittel in das Land und vor allen Dingen Hoffnung, Hoffnung für ein Land, das wirklich schon seit langer Zeit unter ganz, ganz vielen Problemen hängt.
Christiana Coletti.
Ich hoffe mir, dass Italien aus diesem schwierigen, sehr schwierigen Moment kommt. Und vor allem, ich hoffe für uns alle, dass Europa sich auch ein bisschen stärker solidarisch zeigt.
Ihr Blick, Antje Alroggen, über die europäische Grenze?
Ja, ich wünsche mir, dass dieser gegenseitige Blick noch intensiver wird und dass man auch die kleinen Länder dieser Welt, auch in Afrika, nicht vergisst, die nicht diese finanziellen Unterstützung haben werden, wie sie wahrscheinlich hier bei uns geben wird.
Und noch ein Satz aus Moskau, Valentina Smekalina.
Ich würde einfach sagen, будьте здоровы и берегите себя, also passen Sie auf sich auf und seien Sie gesund.
Ich danke Ihnen allen vier sehr herzlich, dass Sie mitgetan haben. Wir werden versuchen, die Gesprächsrunde womöglich erweitert am nächsten Sonntag fortzusetzen. It's so good to be alive wird hier noch gesungen für den Schluss der Sendung. Ja, bleiben auch Sie gesund. Andrea Stopp verabschiedet sich aus Köln.
Bluebells and the breath of spring. Blackbirds whistle, winter's end, and guide the migrants home. Swifts are screaming on the wing as sunset's embers light the sky. Setting blossoms promise fruit and sow the seeds of hope.